Danke, Jesus, dass du so viel besser bist, als wir zu hoffen wagen. Danke, dass du gute Nachrichten für uns heute Morgen hast und ich bete für unsere Herzen, dass du uns aufmachst, dass wir sie hören und annehmen und verstehen können. Danke, dass wir vor dir stehen und dass der Lauf vollbracht ist. Und Herr, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Heute Morgen, danke, dass du hier bist, Jesus. Amen. Mai 2015, ich nehme euch mit rein in eine Geschichte in meinem aus meinem Leben. Mai 2015, dort wo ich herkomme, Denkendorf, bin ich ganz gerne zu der Zeit immer spazieren gegangen. Und dort gab es, wenn ich quasi raus bin, kam sofort so eine Bank in Richtung des Waldes. Und zu dieser Zeit bin ich ganz oft rausgegangen, weil ich so eine Sehnsucht nach Gott hatte. Und für mich war dieses Spazierengehen und Rausgehen war für mich ein Weg, wo ich Gott so voll begegnet bin. Und ich bin rausgegangen, bin rausgelaufen und dann kam diese Bank und dort saß ich, hatte die Bibel mit dabei und habe dann angefangen, mit Gott zu reden, habe in der Bibel gelesen. Und nebendran ist so ein Stückle, so ein Garten. Und dort hatte ein Mann immer wieder auch an denselben Tagen dort auch gearbeitet, während ich auf der Bank saß und meine Bibel gelesen habe. Und an einem dieser Tage im Mai kommt er aus seinem Stückle raus, läuft auf mich zu und fragt mich, was liest du da? Und in diesem Moment frage ich mich, was soll ich ihm sagen? Traue ich mich, ihm das Evangelium zu erzählen, ihm das Evangelium zu erklären? Wenn ja, was soll ich ihm denn dann überhaupt sagen? Oder schäme ich mich? Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Vielleicht Situationen, in denen man erstmal denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Botschaft sagen kann oder wie ich es sagen soll. Ich erzähle ihm davon. Ich habe mich getraut. Er, Peter heißt er, ist offen. Und wir kommen ins Gespräch, nicht nur einmal an diesem einen Tag, sondern immer wieder, fast jedes Mal, als ich wieder auf der Bank saß mit der Bibel in meiner Hand, immer kam er zu mir und wir kamen über Gott ins Gespräch, über das Evangelium. Eine wunderbare Möglichkeit, von Gott zu erzählen. Hast du dich schon mal geschämt des Evangeliums oder für Jesus, vielleicht auch des Christentums an sich? Oder der Kirchengeschichte oder mancher Schlagzeilen, die die Gemeinde Jesu schreibt. Paulus nimmt uns mit rein am Anfang vom Römerbrief in einen Text, in eine Art Zusammenfassung für all das, was dann kommt im Römerbrief. Und diese zwei Verse habe ich uns heute mitgebracht als Predigttext Römer 1, Vers 16 bis 17. Und heute ist der Tag, so wie Jasmin gesagt hat, nach dem Reformationstag. Und deswegen möchte ich uns mit hineinnehmen in diesen Kern des Evangeliums, in die Kraft des Evangeliums. Und der Römerbrief bietet dafür eine wunderbare Grundlage, wo natürlich jetzt nicht vollkommen entfaltet werden kann, aber vielleicht weckt bei dem einen oder anderen auch Lust, tiefer einzusteigen. Römer 1, 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich habe drei Punkte vorbereitet heute Morgen. Wer Gliederungen gerne hat oder für sich vielleicht auch Notizen machen will, ich sage sie jetzt schon mal. Das erste ist die aus dem Blick verlorene Verlorenheit. Das zweite, die in den Blick zu nehmende Kraft des Evangeliums. Und drittens, ohne Scham. Das Evangelium im 21. Jahrhundert, heute in der Zeit, in der wir leben, das Evangelium weitergeben. Und ich möchte starten mit einem Video. Es gibt ein tolles Video von Willow Creek, wo die Botschaft des Evangeliums kreativ und anschaulich vermittelt und wirklich so super darstellt. Das werden wir uns jetzt anschauen und dann daraufhin vom Evangelium hören. Thank you.
My dad has always been a tinkerer. He likes working with his hands and figuring out how to fix things. For example, growing up, I don't remember my dad ever taking any of our cars to get an oil change. That was just one of those things he seemed to enjoy doing on his own. And over the course of a few oil changes, he would slowly fill up this large metal container with the used oil. And this stuff was dirty. I mean, filthy, basically sludge. And eventually he would take it to get recycled, but in the meantime, it sat alongside the wall of our garage underneath the eave. And my brother and I were given strict instructions to keep our distance. And we did. Except for the one time when I didn't. On that particular occasion, I was innocently strolling by when I stopped. And I took a couple steps back. And when I looked around, no one was in sight. And I remember I could hear the sound of my own heart beating as I looked down and saw myself reflected in that inky sludge. And I knew exactly what I should not do. And I did it anyway. I plunged both hands in until I was up to my elbows. And it was thick and slimy and dirty. Basically, it was awesome. And then, it wasn't awesome. I suddenly realized how much trouble I was in. The oil clung to me even as it was dripping off of my fingertips. So I tried to fling it off and made a bigger mess. At which point I tried to skim it off and wipe it off, but nothing was working. So I ran into the garage and I grabbed a rag that was way too small for the task. And at this point, total panic. So I snuck back into the house, into the bathroom, where I scrubbed and I scrubbed and I scrubbed with a bar of soap and water. But the only thing that I managed to do was smear the oil all over myself and all over the white porcelain sink and all over the bathroom tile. In trying to clean up my mess, I'd made it so much worse. So I did the only thing I could do. Dad? I could hear his footsteps coming from the living room. And then in the hallway. And as he opened the bathroom door, I burst into tears. Without a word, he took one of my oil-smeared hands and he guided me to the kitchen. And from underneath the sink, he pulled out this bottle of an orange-scented, sandy kind of soap that he squeezed into my hands. And then he stood there with me and helped me wash away the mess that I'd made. I watched as it disappeared down the drain. Sin makes an ungodly mess. It makes a mess of us. It makes a mess of the things and the people that we use to try to clean it up and cover it up. And it simply cannot be gotten rid of unless you're given stronger stuff. And the good news is that when we call out to Jesus for help, he has stronger stuff.
Ich versuchte, das Öl abzuwischen, aber nichts half. Und meine Versuche, das Öl abzuwischen, haben alles nur noch schlimmer gemacht. Das Chaos wurde nur noch größer. Der Mann in dem Video steht an einem aussichtslosen Punkt. Er weiß nicht mehr weiter. Seine Hände und seine Kleidung voller Schmutz und Dreck. Und er weiß, er probiert es, aber er schafft es nicht. Er schafft es nicht, den Schmutz selber abzuwischen, sondern vergrößert dadurch nur das Chaos. Die Bibel sagt uns in Römer 3, dass wir Menschen allesamt Sünder sind. So nennt es die Bibel. Wir können in dem Bild gesprochen sagen, wir alle haben schmutzige Hände überall. Jeder von uns hat solche Dinge. In Römer 3 heißt es, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Oder theologisch gesprochen, mit dem Thema des Römerbriefes, wer da tiefer einsteigen will, kein Mensch kann gerecht vor Gott stehen. Wir sind verloren ohne ihn. Kann es sein, dass wir diese Verlorenheit aus dem Blick verloren haben? Wenn ich in mein Leben schaue, merke ich oft, dass ich das gar nicht mehr auf dem Schirm habe, dass ich verloren bin, dass es solche Momente gibt. Ich meine, diesen Punkt der Aussichtslosigkeit, diesen Punkt, wo ich selber nicht mehr weiter weiß, wo ich mit etwas konfrontiert bin, wo die Lösung dafür nicht in mir liegt, wo ich jemanden brauche, der mir etwas Stärkeres gibt. Kann es sein, dass wir diese Verlorenheit aus dem Blick verloren haben, unsere eigene, aber auch die Verlorenheit anderer Menschen, unserer Nachbarn, Bekannten, vielleicht auch unserer ganzen Stadt oder unseres ganzen Landes? Ja, das kann sein. Und wer heutzutage nicht gerade mit dem christlichen Glauben oder mit den Lehren von der Bibel aufwächst, für den ist der Zustand einer Verlorenheit keine Selbstverständlichkeit, daran zu glauben oder daran zu glauben, dass etwas nach dem Tod kommt. Und selbst wenn einzelne Menschen oder auch eine gesamte Gesellschaft diesen Zustand der Verlorenheit aus dem Blick verloren haben, glaube ich dennoch, dass bis heute die Folgen davon erkennbar sind. Überall, wo wir sind. Und gerade dann, wenn wir in Situationen sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, wird es erkennbar. Und ich möchte fragen, woran lässt sich denn Verlorenheit erkennen? Und dazu möchte ich mit euch an Anfang der Bibel gehen. In 1. Mose 3 ist uns geschrieben von Adam und Eva im Paradies. Und dann essen sie von der verbotenen Frucht. Sie nehmen quasi beide Hände und fassen in das Ölfass. Und was kommt dann? Und ich möchte mit euch die ersten drei Reaktionen anschauen, die uns über die beiden geschrieben sind. Und die sind Scham, Flucht und Furcht. In 1. Mose 3, 7 heißt es, die beiden erkannten, dass sie nackt waren. Davor heißt es, sie schämten sich nicht. Davor waren sie nackt und sie schämten sich nicht. Dann kommt dieses, dass sie in dieses Ölfass langen oder von der Frucht essen und dann erkennen sie auf einmal, dass sie nackt sind und machen sich Kleidung. Scham, sie schämen sich. Das Zweite, sie verstecken sich, als sie Gott hören. Sie verstecken sich, sie fliehen, Flucht. Und das Dritte, Furcht, als Gott fragt, Adam, wo bist du? Heißt es, dass Adam sich fürchtete. Er fürchtete sich vor Gott. Der dritte Punkt, Furcht. Scham, Flucht und Furcht. Drei Reaktionen auf dieses Chaos in der Welt, was in uns zu erkennen ist. Nicht die Verlorenheit an sich, aber Folgen, Indikatoren für das, was da ist. Und bis heute lassen sich diese Reaktionen überall erkennen. Meistens da, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wenn wir scheitern, wenn wir mit Schuld konfrontiert sind, wenn wir uns schuldig gemacht haben gegenüber anderen und wir nicht mehr wissen, wie wir es wiederherstellen können. Wir reagieren vielleicht mit Scham, wir ziehen uns zurück, wollen es verdecken, so wie Adam und Eva ihre Nacktheit verdecken wollten. Oder wir fliehen, wir verstecken uns vor dem Problem und weichen ihm aus, so wie Adam und Eva sich vor Gott versteckt haben. Oder wir fürchten uns. Aus Angst der Realität ins Auge zu blicken, fürchten wir uns und weichen dem Problem aus, so wie sie sich vor Gott gefürchtet haben. Und ich möchte heute fragen, hey, was können wir tun, wenn wir diese Verlorenheit erkennen? Was können wir dann tun? Dad? So ruft der Mann in dem Video. An diesem Punkt seiner Aussichtslosigkeit ruft er eine Person und er ruft Vater, Dad. Und wenn wir erkennen, wie verloren wir sind, dann ist die Lösung, dass wir uns an Gott wenden und ihn um Hilfe rufen. Denn wir können den Dreck und Schmutz unseres Lebens nicht von uns aus alleine loswerden, bis jemand kommt, so die Aussage des Videos, der uns stronger stuff gibt, der uns etwas Stärkeres gibt, der das hat, diese kornige, nach Orange riechende Waschpaste, Seife, die uns sauber machen kann von diesem Schmutz und unserer Verlorenheit. Und darum der zweite Punkt, die gute Nachricht, Jesus hat uns diese Seife gebracht. Durch seinen Tod am Kreuz haben wir die Rettung. Der zweite Punkt, die in den Blick zu nehmende Kraft des Evangeliums. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium ist die rettende Kraft Gottes. Die Rettung, die wir brauchen, bringt Jesus Christus. Die Antwort auf unsere Scham, auf unsere Flucht, auf unsere Furcht. Die Rettung aus unserer aussichtslosen Situation mit Öl und Dreck und Schmutz vollgeschmiert zu sein und nicht zu wissen, wie wir damit umgehen können. Das Evangelium ist die rettende Kraft Gottes. Und es ist eine frohe Nachricht. Es gibt heutzutage viele gute Nachrichten, die wir uns erhoffen. So, ich bin VfB-Fan. Das ist eine gute Nachricht, dass der VfB schon 9 Punkte diese Saison gesammelt hat. Es gibt auch eine gute Nachricht, hoffentlich, dass irgendwann ein Impfstoff kommt gegen Covid-19. Aber es gibt eine beste Nachricht dieser Welt. Und diese beste Nachricht ist die Kraft des Evangeliums, nämlich, dass wir eine Lösung haben für dieses Problem, dass wir voller Öl, voller Schmutz, voller Dreck sauber gemacht werden können. Denn in Jesus Christus haben wir die Lösung. Und diese Nachricht ist so viel besser als alle Schlagzeilen dieser Welt. Denn in diesem Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Kein Mensch kann gerecht vor Gott stehen, so heißt es, nicht durch fromm sein, nicht durch Bibellesen, nicht durch Spenden, nicht durch Mitarbeit in der Kirche, sondern allein durch Jesus Christus. Denn Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt und er kam als vollkommen gerechter Mensch und Gott zugleich und hat in seinem Tod am Kreuz all diesen Dreck und all diesen Schmutz auf sich genommen und ein für alle Mal uns erlöst. Er hat es vernichtet, er hat gesiegt und er ist auferstanden von den Toten. Und das ist diese gute Nachricht des Evangeliums. Das ist die rettende Kraft des Evangeliums. Und diese Botschaft, so heißt es in dem Text, gilt heilsgeschichtlich zuerst den Juden, dem heiligen Volk Israel, den Menschen, den Gott von Anfang an, auch wie in der Bibel geschrieben, die er erwählt hat. Und von diesem Volk Israel aus geht diese Botschaft in die ganze Welt hinaus, bis zu uns Griechen. Bis zu uns Griechen meint hier der Rest der Welt, allen. Diese Botschaft gilt jedem Menschen. Und wenn wir erkennen, wie verloren wir sind, dann ist die Lösung, dass wir zu Gott kommen und rufen, Dad. Dad, Vater, Vater. Und Jesus reicht diese rettende Seife jedem, der ihn bittet. Diese Botschaft gilt allen, die glauben. Glaube ist nichts, was wir leisten müssen, sondern es ist unser Ja, unsere Annahme von dem, was Jesus bereits getan hat. Wenn wir erkennen, ich brauche Hilfe, ich kann mich nicht selber sauber machen. Und das ist die rettende Kraft des Evangeliums. Es gibt keine zu dreckigen Hände für Jesus Christus. Und jeder, der ihn um Hilfe bittet, erfährt seine Kraft und erfährt diese Rettung. Was für eine Kraft. Im Griechischen heißt dafür Kraft. Wer sich gerne beschäftigt, was dahinter steckt, da steht Dynamis. Da kommt das Wort Dynamit her. Das ist eine Kraft, die ist explosiv, die setzt was frei und die ist nicht zerstörerisch, sondern die zerbricht die Mauern, die uns von Gott getrennt haben. Und darum ist das Evangelium auch kein Zusatz, den man sich so optional zu einem Leben dazu buchen kann, so das finde ich ganz gut, hole ich mir mal dazu, ist auch keine Strategie, um unser Leben zu optimieren, sondern es ist die rettende Kraft Gottes. In 1. Korinther heißt es, das Evangelium, das Wort vom Kreuz, die Botschaft von Jesus ist eine Torheit, ein Skandal, dahinter steckt Skandalon, ein Skandal denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft. Das Evangelium erfordert eine Antwort. Es ist Skandal oder es ist Kraft? Es ist Skandal oder es ist Kraft? Und die Frage ist, die ich mich frage, in so vielen Teilen dieser Welt riskieren Menschen ihr Leben, um für diese Botschaft einzustehen, weil es keine Lebensoptimierung ist. Was bewegt sie dazu? Und wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei uns aus mit dieser Botschaft? Heute im Anschluss an diese Predigt hören wir ein Lied und danach werde ich ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet ist die Einladung an jeden von uns mitzubeten und zu bekennen, ja, ich glaube dieser Botschaft. Zum allerersten Mal, weil ich mich noch nie dazu bekannt habe, ja, ich ergreife diese Botschaft und ich ergreife diese Rettung. Oder auch ganz neu und bewusst, ja, diesem Jesus folge ich. Ich erkenne, wie schmutzig und wie dreckig mein Leben ist und ich möchte Vergebung für meine Schuld. Noch der dritte Punkt und dann steigen wir ein in dieses Lied. Ohne Scham das Evangelium im 21. Jahrhundert weitergeben. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Wie können wir diese Botschaft heute im 21. Jahrhundert weitergeben? Ich habe 7 kompakte, ein Kompakt heißt da, die laden ein, weiterzudenken und sie zu vertiefen, Thesen, Überzeugungen mitgebracht, die möchte ich euch noch weitergeben. Das erste ist, wir brauchen vom Evangelium bewegte Evangelisten. Wer das Evangelium nicht selber annimmt und lebt, kann es nicht glaubwürdig weitergeben. Wer das Evangelium nicht selber annimmt, kann es nicht glaubwürdig weitergeben. Das Evangelium ist keine Botschaft, die wir einmal hören und auch heute nicht sagen, jo, das nehme ich an und dann interessiert uns die nicht mehr, sondern es ist der bestimmte Lebensrhythmus für den Rest unseres ganzen Lebens. Wenn wir das Evangelium annehmen, dann bleiben wir im Evangelium. John Piper hat mal in einer Predigt gesagt, und das hängt mir so nach, ich habe die vor Jahren gehört, da sagt er, You never outgrow your need for the gospel. Du wirst nie aus diesem Bedürfnis herausfallen, das Evangelium zu brauchen. Wir brauchen vom Evangelium bewegte Evangelisten. Der zweite, nicht jammern, sondern aufstehen und selber weitergeben. Es kann sein, dass in vielen Kirchen oder wo auch immer das Evangelium vielleicht nicht mehr so klar verkündigt wird, wie man selber denkt, so sollte es sein. Darüber kann man jammern. Oder aber man kann aufstehen und sagen, ich gebe das Evangelium weiter. Das dritte, das Evangelium persönlich weitergeben. Auch damit hängt zusammen, wenn wir uns die Zeit anschauen, die Anziehungskraft von Institutionen oder Einrichtungen, Kirchen, was auch immer, lässt nach, um nicht zu sagen, sie ist kaum mehr vorhanden. Auch darüber kann man jammern und sagen, schade, dass die Menschen nicht mehr so zahlreich zu uns in den Gottesdienst kommen. Oder aber wir nutzen die Chancen und Potenziale dieser Zeit und geben das Evangelium weiter. Jeder dort, wo er ist, an seinem Arbeitsplatz, bei seinen Bekannten und Nachbarn, im persönlichen Kontakt. Und wenn wir es weitergeben, viertens, dann nicht Theorien, sondern wir erzählen von der Kraft Gottes in unserem eigenen Leben. Fünftens, Glaube an Wunder und Zeichen. Vielleicht ein kontroverser Punkt, aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, ging die Verkündigung vom Evangelium von Anfang an einher mit Wunderwirkung, mit Wundern, mit Zeichen. Es gibt so viele Stellen in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen. Und ich möchte Mut machen, darauf zu vertrauen, dass Gott durch uns auch heute noch Wunder tun will. Und wenn wir beten, dann passiert was. Ich habe euch von dem Peter erzählt auf der Bank in Denkendorf, wo ich immer spazieren war. Wir kamen ins Gespräch über das Evangelium und irgendwann habe ich ihn gefragt, Peter, darf ich für dich beten? Und hat er ja gesagt. Wahrscheinlich dachte er, dass ich nach Hause gehe und dann, wenn ich zu Hause bin, bete ich für ihn. Ich meinte aber, ich bete jetzt für ihn. Also habe ich angefangen, in dem Moment für ihn zu beten und ich habe nichts Besonderes gespürt in diesem Moment. Ich habe mich auch nicht besonders heilig gefühlt oder ich war nicht besonders connected mit Gott. Aber in dem Moment, wo ich bete, bekommt er Tränen in die Augen. Ich sage Amen, dann schaut er mich an mit Tränen in den Augen und sagt, hey, der Himmel ist über mir aufgegangen. Gerade eben ist Sonne in mein Leben gescheint. Wenn wir beten, passiert was. Auch wenn wir es nicht spüren. Lasst uns vertrauen, dass unser Gebet etwas bewirkt. Sechstens, kein Jahrhundert ist zu gottlos für das Evangelium. Kein Jahrhundert ist zu gottlos für das Evangelium. Wenn wir schauen, die Zeit, in der Paulus das Evangelium weitergegeben hat, das erste Jahrhundert, dann war es eine Zeit, die von Multireligiosität und Pluralismus geprägt war. Und unsere Zeit heute, das 21. Jahrhundert, und da gibt es theologische, wissenschaftliche Studien darüber, die genau das erforschen, gleicht wieder mehr denn je dieser Zeit des ersten Jahrhunderts. Und mir macht es Mut. Denn diese Botschaft, die Paulus verkündigt hat, rettet noch heute Menschen. Und siebtens, Gott ist am Werk. Das Evangelium ist kein Auftrag, in den Gott uns reinschubst und dann müssen wir einfach machen, sondern durch und durch Wirken des Heiligen Geistes. In seinem Brief an Timotheus schreibt Paulus quasi an seinen Menti, an seinen jüngeren Nachfolger, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern er hat dir gegeben einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und einen Geist der Besonnenheit. Wozu? Vers 8, direkt nach diesem Vers, schäme dich nicht des Zeugnisses für Jesus. Ohne Scham das Evangelium weitergeben ist nichts, was wir tun können. Ich kann das nicht. Aber Gott will es durch seinen Heiligen Geist, durch mich in dieser Welt tun. Wir hören jetzt auf dieses Lied, Come to the Altar, komm zum Altar. Und dort heißt es, Jesus is calling. Jesus ruft, er ruft dich, er ruft mich heute. Und nach dem Lied, wie bereits angekündigt, komme ich nochmal vor und möchte dieses Gebet sprechen, indem ich Jesus mein Herz einlade. Mir wurde es wichtig in der Vorbereitung, mich Jesus neu unterzustellen. Und ich lade jeden ein, dass dieses Gebet zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal mitzubeten und uns an Jesus zu wenden. Wenn du heute diese Entscheidung festmachen willst, ich lade jeden ein, der sagt, ja, ich mache dieses Gebet zu meinem Gebet zum ersten Mal oder auch, ja, dafür stehe ich ein, für dieses Gebet aufzustehen, muss auch nicht nach links oder rechts schauen, was die anderen machen, entscheide das für dich. Du wirst dieses Gebet eingeblendet sehen, dort danke ich Jesus für das, was er getan hat, diese Botschaft für dieses Evangelium. Und dann kann man mit diesem Gebet Jesus in das eigene Herz einladen und das Leben ihm mitgeben. Also wer will und sagt, ich mache es zu meiner Entscheidung, darf gerne dazu aufstehen. Ich lade dann ein, mit mir parallel dieses Gebet zu sprechen. Jesus, ist das eingeblendet? Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. In diesem Moment ist Freude im Himmel über jeden, der dieses Gebet gesprochen hat. Und da, wo wir unsere Schuld bekennen vor Gott, ist sie vergeben, denn er erlöst uns. Und das darf ich uns zusprechen im Namen von Jesus Christus. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, der wird selig, der wird gerettet. Amen.